bekommen. Ja, kriegen wir hin. Er verkriecht sich lieber hinten bei der Technik. Also ich bin Sinja.
Und ich bin der Ralf.
Und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir hier sein können. Wir kennen Stefan und Ingrid schon ziemlich lange, schon über 20 Jahre, ne? Ja, schon ziemlich lange. 25 Jahre. Ja, aus der Nienburger Zeit. Wir kommen nicht aus Nienburg, wir kommen aus Stolzenau an der Weser. Und sind jetzt in der kleinen Gemeinde in Wunsdorf, der Lichtblickgemeinde. Schöne Grüße auch von da. Und?
Die ist noch kleiner als eure Gemeinde.
Frisch gegründet, ja. Ja, und wir werden so ein bisschen was erzählen zu uns. Ja.
Und Sinja fängt an und ich komme nachher dazu.
Ich fange an mit dem Wort Gottes aus der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Ich bete nochmal. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein heiliges Wort, Herr. Ich danke dir einfach für deinen Geist, der das lebendig macht, Herr, an uns. Ich danke dir, dass wir auch wirklich 2000 Jahre danach immer noch wirklich Neues schöpfen dürfen aus diesem guten, heiligen Schatz, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen, der hier sitzt, Herr, dass du ihn schöpfen lässt, Herr, aus deiner Güte, aus deiner Fülle, Herr, aus deinem Wort, Herr, und dass du wirklich uns sättigst heute, Herr, mit deiner Gnade, mit deiner Güte, wie du es schon angefangen hast im Lobpreis, Herr. Ich danke dir, dass wir einfach zu dir kommen dürfen und aus deinem Reichtum uns bedienen dürfen, Herr. Ich danke dir. Amen. Also dieses Wort, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist das Letzte, was Jesus gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und die letzten Worte, die sind ja meistens so sehr gewichtig. Also die sagt man ja nicht bla bla bla, irgendwie ich will noch einen Tee oder so, sondern die letzten Worte, die haben Gewicht. Und ich denke mal, das ist wirklich wichtig, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Und zwar ich, der heilige, allmächtige Gott, ich bin auf diese Erde gekommen und ich habe mein Leben mit euch geteilt. Und ich habe bin durchs Leben gewandert mit euch. Ihr habt mich erlebt, ihr habt das alles gesehen. Ihr seid Zeugen dessen. Ihr habt das doch mitgekriegt, was ich hier gemacht habe. Ich habe euer Leben geteilt, ich habe mit euch gelacht, ich habe getrauert, ich habe gegessen, wir haben uns irgendwo auf dem Boot zum Schlafen gelegt, das habt ihr alles mitgekriegt. Und dann bin ich in diesen Tod gegangen. Und ich bin auferstanden, Leute. Und ihr wisst das, ihr seid meine Zeugen, ihr habt das alles mitgekriegt. Und ich stehe jetzt hier, kurz vorm Absprung sozusagen, wieder in den Himmel und möchte sagen, dass ihr das weitergeben sollt. Das ist nicht irgendwas, das ist ein einmaliger Tausch, den ich euch hier anbiete. Ich, der heilige, ewige Gott, biete diesen Tausch an. Ich gebe euch dieses ewige Leben, dieses Leben, was ich von Gott genommen habe und das auf die Erde gebracht habe. Und ich, der heilige Gott, suche die Kaputten. Ich suche die Verdrehten. Ich suche die mit Sünde zugeschütteten. Ihr habt das alles gesehen. Ihr habt gesehen, wen ich hier um mich versammelt hatte. Ihr habt gesehen, dass ich mich mit Huren und Zöllnern umgeben habe. Und die haben neues Leben gekriegt. Aus ihrem Schrottleben wurde auf einmal ein heiliges, gutes Leben für Gott. Ihr habt gesehen, wie ich wirklich den Verrückten und Verruften gesucht habe, die sogar die in Pornografie festgefahrenen, die suche ich, die sich nicht zu helfen wissen, die Spielsüchtigen, die weder ein noch aus wissen, die Zerbrochenen und die Gescheiterten, die habe ich gesucht und die suche ich auch heute noch. Und ich suche Leute wie diese und ich will sie heil machen. Ihr habt das alle gesehen und ihr seid meine Zeugen und das ist Jesu Anliegen und ich denke, das gilt auch heute noch. Das war nicht nur für diese 12, sondern das gilt heute noch. Und da ist die Frage, was hast du erlebt mit Jesus, was du wirklich bezeugen kannst? Also die Leute konnten wirklich sagen, so, und wir haben da, und da sind wir da und da hingegangen und dann haben wir den getroffen und da kam uns einer entgegen und der war völlig besessen und dann hat Jesus gesagt, fahr aus und dann ist er ausgefahren. Das haben die ja alles gesehen. Also das waren ja wirklich Zeugen der ersten Reihe so. Aber auch wir, ich denke, jeder, der hier sitzt, hat irgendwie eine Berührung Gottes gehabt, hat sein Leben verändert gekriegt und hat was zu bezeugen. Und das ist eine starke Sache, wenn wir das tun. Und zum Glück steht in diesem Vers, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, wir brauchen das nicht mal alleine machen. Selbst die Jünger haben das nicht so gut alleine hingekriegt. Die haben sich erstmal eingeschlossen nach diesen starken Worten. Das mussten sie erstmal verdauen. Und haben erstmal darauf gewartet, dass wirklich dieser Heilige Geist auf sie kam und sie ausgestattet hat. Wir müssen das ja noch nicht mal alleine machen. Also das ist ja auch das Coole. Also Gott gibt einen Auftrag und er begab dann auch gleichzeitig dazu und gibt seinen Geist dazu. Diese Kraft des Heiligen Geistes ist, war im Alten Testament was ganz, ganz, ganz Besonderes. Die haben Könige gekriegt, die haben Propheten gekriegt und wirklich starke Männer Gottes nur, Hohepriester. Das war's. Vielleicht die Propheten jünger noch. Und jetzt, seit dem Neuen Testament, seit diesen Worten Jesu, seit Pfingsten, hat Gott einfach mal Folgendes gemacht. Er hat einfach seinen Heiligen Geist genommen und hat wursch gemacht über alle. Über alle, die sich zu ihm wenden und die zu Jesus gehören. Wir sind also gleichgestellt mit Leuten, die im Alten Testament geherrscht haben oder Top-Priester waren, irgendwo einen riesenhohen Dienst hatten im Volk Gottes. Das ist schon eine starke Sache. Diese Kraft des Heiligen Geistes, jetzt erzähle ich ein bisschen was aus meinem Leben, diese Kraft des Heiligen Geistes hat mich zu fassen gekriegt mit 17 Jahren. Ich komme aus einem nicht-christlichen Elternhaus. Da kam Weihnachten der Weihnachtsmann, Ostern der Osterhase und das war's denn wohl. Ich hatte keine Ahnung, ich war ein wirklich echtes Heidenkind mitten in Deutschland. Ich hatte keine Ahnung, dass es einen Gott gibt. Da war auch nie die Rede von. Aber ich hatte ein Dachfenster, also so ein Dachzimmer und da guckte ich raus und sah mir die Sterne an, mit 5, 6 Jahren muss es gewesen sein und ich guckte da raus und ich wusste einfach, das ist nicht Zufall, dass das da ist. Und dieses unendlich, ich habe mal gefragt, wo endet das denn? Dann haben meine Eltern gesagt, das ist unendlich. Okay, und dieses unendlich, das hat mich gepackt und dann dachte ich, dieses unendlich muss doch eingebettet sein. In irgendwas. Das muss doch irgendwie ein Ende haben. Und da war mir als kleines Kind bewusst, einfach bewusst, es gibt einen Gott. Ich hatte keine Ahnung, wer er ist. Ich hatte keinen Namen dazu. Da war so ein großes, rundes Ding am Himmel, am Nachthimmel. Das habe ich dann angebetet, weil ich keinen Plan hatte von nichts. Ich denke, Gott hat sich das selber zugerechnet. Mit 9 Jahren hat dann mich eine Freundin in die evangelische Landeskirche zu so einer Bibelwoche eingeladen. Und da war denn die Rede von Gott und Jesus. Und da hat man offene Türen bei mir eingerannt und ich dachte, jo, also dann brauchte ich nicht mehr den Mond anbeten. Dann hatte ich ja endlich einen Namen zu diesem Gott, den ich wusste, den es gab. Und da denke ich, also Psalm 8 ist meiner, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hat er sich eine Macht zubereitet. Gott hat einfach mal so reingegriffen in diese Heidentruppe da und hat sich eine rausgezogen. Ich weiß nicht wieso, das ist wirklich seine Gnade. Unglaublich. So, und dann gab es aber auch Wege, dann bin ich konfirmiert worden und danach war ja dann erstmal gar nichts mehr in der Landeskirche und dann bin ich so rumgedümpelt, bin in die Magersucht abgerutscht und war einfach ganz weit weg von Gott. Und ich hatte so ein Glauben, hier sind die 10 Gebote, die tu, dann ist Gott mit dir zufrieden. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, das kommt ja hinten und vorne nicht hin. Ich kann ja nicht mal eins davon halten. Geht nicht, passt nicht. Und da fühlte ich mich so schuldig und so unwürdig, dass ich mich nicht mal mehr getraut habe, das Vaterunser zu beten. Weil ich dachte, das kann ich nicht. Wie soll ich denn vor einen Gott treten? Wie soll ich den Vater nennen? Und ich bin so schuldig. Das geht doch nicht. Und dann ist zum Glück, preis dem Herrn, hat sich das Herz genommen und hat einfach mich mitgeschlurrt zu ihrer Gemeinde, oder beziehungsweise noch nicht zur Gemeinde, sondern zu einer Seelsorgerin aus ihrer Gemeinde mit 17 Jahren und hat gesagt, komm doch mal mit. Und dann bin ich damit hin und habe mich da hingesetzt und habe gedacht, naja, wie auch immer, wir sind dann wieder weggegangen und dann irgendwie 2-3 Tage später habe ich gedacht, so, das hat mich nicht losgelassen, ich gehe jetzt dahin. Und dann habe ich einfach meinen ganzen Sündenschrott ihr vor die Füße gekippt und sie hat mit mir gebetet und da habe ich wirklich, also erstmal Freude erlebt, ganz große Freude. Konnte ich noch nicht fassen. Und sie hat sich noch nicht so richtig weitergetraut. Jedenfalls hat sie ein paar Tage später noch einen Ältesten eingeladen. Der hat dann mit mir gebetet und hat gesagt, Mädchen, kennst du, also bekehrt hatte ich mich ja schon. Also ich hatte mich Jesus zugewandt und ich hatte auch dieses neue Leben in mir. Dann hat er gefragt, kennst du was vom Heiligen Geist? Keine Ahnung. Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Amen. Punkt aus. Mehr war es nicht. Und dann hat er mir so ein paar Stellen aufgezeigt, hat mir die Hände aufgelegt, habe ich angefangen in Zungen zu beten. Coole Sache das. War dann auch spontan geheilt von Magersucht. Es kam dann leider 2 Wochen später wieder, dann fing die Arbeit an in Seelsorge. Die Symptome waren erstmal weg, ich war happy ohne Ende, habe in Zungen geredet. Danach bin ich erstmal überhaupt in der Pfingstgemeinde gegangen, das war auch eine starke Sache. Da dachte ich, oh, das ist ganz schön hier, das machen ja alle hier, super. Ja, danach fing die Arbeit an, meine Eltern fanden das gar nicht toll, dass ich jetzt so fromm geworden bin, hatten große Angst um mich. Ja, und Gott hat wirklich dann mir beibringen müssen mit viel Vergebung und erstmal mit hinfallen, wieder aufstehen, hat er mich dann wirklich so innerhalb eines halben Jahres dann ganz frei gemacht von diesen ganzen Essstörungen und den Dingen, die dahinter sind. Das ist ja immer nur so ein Blinklicht, Warnleuchte, die ganzen Teile, die dahinter waren. Da hat er mich von befreit. Also, ich habe was erlebt mit Gott. Mein lieber Rally, der könnte ganz andere Dinge erzählen, der hat Jesus anders erlebt. Wir sind uns nicht sehr ähnlich, aber sehr lieb. Er hat Jesus ganz anders erlebt, aber nun stehe ich hier vorne, dann müsst ihr ihn selber fragen. Aber was mir schon wirklich ganz früh ganz wichtig war, dachte ich, das ist so eine bahnbrechende Botschaft hier. Also buchstäblich, die Zerbrochenen, die Kaputten, die weder ein- und auswissen, die Zöllner, Huren und Sünder, die hat er ja, ich meine, die nicht die Fertigen, die, um die sich keiner kümmert, da habe ich qualifiziert, hier, ich. So, das ist der Punkt, wo ich angefangen habe und dachte, ich habe nichts zu geben und du willst mir alles geben, her damit, her damit. Und da, also so ein starkes Ding, einfach, dass Gott solche Leute sich aussucht. Und da dachte ich, das müssen doch alle wissen. Das müssen doch alle wissen. Und ja, dann bin ich auch wo auch immer in der Straßenbahn und wo auch immer auf den Straßen von Kiel. Ich bin eine Kieler Dern. Ich habe es erzählt. In der Schule, die dachten alle, ich bin bescheuert. Bin ich vielleicht auch, macht nichts. So, ja, wie auch immer. Jedenfalls, das war mein Jerusalem. Geht hin und seid meine Zeugen in Jerusalem. So, und dann habe ich aber auch immer weiter gefragt, Herr, ich möchte das, ich habe so ein Brennen, ich möchte das gerne weitererzählen. Und für mich war dann, ich war viel mit einer Mission unterwegs, ich habe dann auch eine Jüngerschaftsschule gemacht nach dem Abi in Schottland, habe dann gefragt, nicht darf ich in die Mission, sondern wohin denn? Ja, dann kristallisierte sich Lateinamerika und im speziellen Peru raus. Da gab es ganz verrückte Sachen, die Gott da in mein Leben gegeben hat. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen, aber es war dann ziemlich klar. Peru ist das Land. Habe ich mehrere Anläufe genommen erstmal. Nach der Jüngerschaftsschule hatte ich schon gleich meine Papiere ausgefüllt für die Anastasis. Das ist so ein Schiff von Jugend mit einer Mission. Die sind da in Lateinamerika rumgegurkt und haben evangelisiert. Da wollte ich rauf, ja unbedingt. Nur leider kam von meinen Ältesten damals das, nee, du kommst zurück, Mädchen, und machst erstmal eine Ausbildung. Und ich dachte, oh Herr, ich Beispiel, aber naja, gut. Aber Gehorsam ist ja wichtiger als jetzt irgendwelche wilden Dinge. Also bin ich zurückgekommen und dachte, naja, erstmal eine Ausbildung. Dann bin ich Lehrerin geworden. Aber dieses Brennen für die Mission, das ist nicht weggegangen. Und dann haben Ralle und ich uns kennengelernt und da habe ich erstmal gesagt, Moment, wir können nicht, geht nicht. Ich gehe übrigens nach Peru. Wir können nur zusammenkommen, wenn du mitkommst. Und also das habe ich immerhin fairerweise vorher angesagt. Dann ist er mal ins Gebet gegangen, hat sich das vom Herrn bewegt und konnte dann auch ein Ja zu finden. Dann haben wir geheiratet, also Ausbildung zu Ende gemacht, geheiratet. Dann haben wir den Anlauf direkt nach der Hochzeit, haben wir wirklich eine Bewerbung hingeschickt zur Felberter Mission damals, haben uns auch beim AVC erkundigt, die brauchten keine Lehrer. Naja gut, wir haben probiert und wir kriegten eine Zusage an dem Tag, wo wir alles festgemacht hatten, das Referendariat, der Mietvertrag, alles stand und dann kam, ihr könnt kommen für 2 Monate. Und dann dachten wir, nee. Jetzt irgendwie nicht. Also es gingen praktisch immer zu die Türen. So, und dann kam Kind 1, Kind 2, Kind 3. Zwischendurch war in Peru der leuchtende Pfad. Die haben alle abgemurkst und die Missionare kamen wieder rein. Die mussten wieder reinkommen, weil das ging da alles nicht. So, und jetzt, dann haben wir ja unsere Kinderlein. Dann haben wir, in der Zwischenzeit habe ich noch Theologie studiert und ein CVM haben wir gegründet bei uns im Dorf. Wir haben einen Hof, den haben wir ausgebaut zum Jugendzentrum, haben da eben Jugendarbeit gemacht, in der Gemeinde viel Jugendarbeit gemacht. Und trotzdem ist das nie weggegangen. Also die Leute haben immer gesagt, ja, das ist ja auch ganz wichtig und das ist ja auch ganz gut. Ja, ist es auch. Ist es wirklich unbenommen, es ist auch wichtig. Und es war auch eine gute Zeit und eine lehrreiche Zeit. Aber dieses Brennen für Außenmission, für Peru, das ist nie weggegangen. Und dann haben wir es irgendwann mal vor 3 Jahren haben wir es gepackt und haben gesagt, so, wir wollen das jetzt wissen. Was war es denn nun? War es eine komische Idee einer jugendlichen Christin oder war es echt Berufung? Und dann haben wir uns ein paar Stationen rausgesucht und sind nach Peru gefahren, zum AVC 2 Stationen und eine eben bei Indy Camino und haben uns die Sachen angeguckt und haben eben ganz viel gebetet und haben uns entschieden, jo, wir wollen das jetzt nochmal machen. Wir haben jetzt höchstwahrscheinlich noch ein paar Jahre in Kraft vor uns, denkt man mal so, hoffen wir mal. Und die wollen wir gerne einsetzen für den Herrn. Unsere Kinder bleiben zu Hause. Wir haben 3 Kinder. Der Große ist schon verheiratet und studiert in Essen. Die Mittlere in Göttingen. Und der Kleine, 17-Jährige, bleibt bei uns im Hof, auf dem Hof und macht eine Lehre. Ja, das soweit zu uns. Jetzt kommt aber ein kleiner Sprung. Und zwar, nicht jeder ist berufen, in die Außenmission zu gehen. Das bestimmt nicht. Dann wären die Gemeinden leer und alle Christen würden durch die Weltgeschichte düsen. Kann es auch nicht sein. Jeder ist berufen, zu bezeugen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Das an der Stelle, wo Jesus ihn hingestellt hat. Aber manchmal gibt es ja die Situation, dass so ein Dauerbrenner-Thema auch, ja, wie sieht es bei euch aus? Vielleicht habt ihr auch so ein Thema, was irgendwie nicht zum Schweigen kommt, was immer wieder hochkommt, was nicht aus eurem Herzen verschwindet. Und vielleicht habt auch ihr euch schon durch Jerusalem und Judäa bewegt und seid mal nach einem kleinen Abstecher nach Samaria. Aber die Enden der Erde haben euch vielleicht auch noch nicht in Ruhe gelassen. Und da dachte ich so an meinen Opa. Mein Opa, der hat immer über Wladiwostok geredet. Wladiwostok hat es ihm angetan und hat immer gesagt, irgendwann nehme ich noch mal die transsibirische Eisenbahn und fahre dahin. Ich will mit der Transsib nach Wladiwostok fahren. Das hat er wirklich oft gesagt und hat immer darüber geredet, aber er hat es nie getan. Und mein Opa ist leider ohne den Herrn gestorben und er hat diesen Zug nie bestiegen. Also das war jetzt kein geistliches Ding, aber ich denke, was wäre vielleicht passiert? Vielleicht hätte er sich bekehrt über den Weiten Sibiriens. Vielleicht hätte er gesehen, wie groß Gott ist, der so eine riesige Welt macht. Aber er hat leider diesen Zug nie bestiegen. Er hat immer nur darüber geredet. Und das finde ich im Nachhinein, finde ich das ganz, ganz traurig. Also sowieso traurig, dass er ohne den Herrn gestorben ist, aber auch traurig, dass er diesen Traum, den er immer hatte, immer von geredet hat, dass er den nie verwirklicht hat. Wie schade. Ich glaube, so ein Traum, das muss nicht Weltmission sein. Und ich glaube, dass dieses in Jerusalem anfangen, dann nach Judäa, Samaria, dann bis an die Enden der Erde, das gilt noch nicht mal nur, also das ist wörtlich gemeint, aber ich glaube, dass es auch ein geistliches Prinzip Gottes ist. Dass er wirklich, dass wir mit dem Auftrag, den wir haben, wirklich im Kleinen anfangen und dann größere Kreise ziehen, größere Kreise. Und ich weiß nicht, wofür du berufen bist. Aber es gibt wirklich Beispiele in der Bibel, zum Beispiel David, der hat bei den Schafen angefangen und ist immer, immer größer. Dann ist er mal zum König, an den Königshof, hat ein bisschen geklampft und dann muss er wieder weg. Dann hat er einen Riesen besiegt und dann wieder weg und so weiter. Und dann, bis er dann hat er so eine Räuberrotte angeführt, also von 500 Chaoten oder was, welche das waren. Das war ja fürchterlicher Haufen wahrscheinlich, aber egal. Und bis er dann mal zu seinem Königtum gekommen ist, das hat echt lange gedauert. Und ich glaube, dieses Kleinanfang und Größer, das ist einfach erstens, weil wir Menschen so gestrickt sind, wir können nicht gleich eine Halle von 50.000 Leuten bespaßen oder so, sondern vielleicht fangen wir erst mal an, im Hauskreis Zeugnis zu geben. Und ich glaube, dass das Gottes Prinzip ist. Josef genauso, der hat in seiner Familie angefangen zu prophezeien und Leiterschaft zu übernehmen, die fanden das nicht so toll. Dann kam er zu Potiphar, war auch schon größer, aber hat ja dann auch nicht so richtig toll ist es da ausgegangen. Und dann im Knast, selbst im Knast, hat Gott ihm ja wirklich Leiterschaftsaufgaben gegeben, bis er dann endlich da an zweithöchster Stelle von Ägypten stand. Also Jerusalem, Judäa, Samaria, manchmal ist es ein etwas weiterer Weg, bei uns ja auch. Frage ist, ich will hier eure Zettel nicht durcheinander bringen. Ich glaube, dass Gott in jeden von uns so eine geistliche DNA gelegt hat, so ein Thema, wie wir eine rein körperliche DNA haben, haben wir auch eine geistliche DNA. Da wage ich mich jetzt mal hänge ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, dass Gott das tut, dass er Menschen schafft und oft genug in diesem Buch steht, vor Grundlegung der Welt habe ich dich gesehen und habe dich gesetzt. Oder als du noch im Bauch deiner Mutter warst, habe ich dich bestimmt. Das steht oft über Jesus da, aber ich glaube, das können wir auf uns auch anwenden, dass wir wirklich, dass Gott uns das in die Wiege gelegt hat, was er mit uns vorhat. Und letzten Endes kommen wir schlecht dran vorbei oder leben an unserer Bestimmung vorbei und das macht keinen Spaß, macht echt keinen Spaß. Und wenn Gott uns Gaben und Berufungen zuteilt, dann sind die da und sie bleiben auch da. In Römer 11, Vers 29 heißt, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Oder im Englischen irrevocable, also sie werden nicht zurückgenommen. Er sagt nicht, doch nicht Stefan, Klaus Dieter oder so, Entschuldigung, war nicht so gemeint, nimmt er nicht wieder zurück. Wenn Stefan nicht gegangen wäre, dann hätte es nicht Klaus Dieter tun können, sondern Stefan hat seinen Job an Nagel gehängt und hat nebenher Pastor studiert und ist jetzt hier. Hut ab, Respekt, hat mich immer schwer beeindruckt, muss ich sagen, dass ihr das gemacht habt. Aber wir können natürlich so eine Berufung verdrängen. Wir können das verdrängen, kein Problem, geht. Haben wir sogar ein super Beispiel für in der Bibel. Der liebe Jona, der hat das gut gemacht, der hatte das voll drauf, kriegt die Berufung, geh nach Ninive. Und er geht natürlich in die andere Richtung. Aber selbst im Ungehorsam, er ist Prophet, hat die Berufung zum Propheten, hat die Berufung, Menschen zur Umkehr zu rufen. Das war sein Job, seine Berufung, seine DNA. In Ungehorsam, auf diesem Kutter da, steht da und er sprach zu ihnen, Nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer still sein, still werden und von euch ablassen. Was ist denn das? Das ist ein prophetisches Wort. Im Ungehorsam ist der Prophet immer noch Prophet. Und sie nahmen Jona, kommen ein paar Dinge dazwischen. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und dann wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten, genau wie er gesagt hatte. Und die Leute fürchteten den Herrn und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Und das finde ich, das ist mir echt aufgefallen. Er war Prophet Gottes. Er war dazu berufen, Menschen zur Umkehr zu rufen. Voll im Ungehorsam, voll daneben, Pannemann hoch 18, er ist schon gar nicht mehr auf diesem Kutter drauf. Seine Worte treffen ein und die Menschen, und zwar allesamt, die vorher irgendwelche Götter angebetet haben, werfen sich nieder vor dem lebendigen Gott. Die bekehren sich alle auf diesem Kutter durch einen ungehorsamen Propheten. Also hinterher, der wütet ja noch weiter, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, cooler Typ, wütet darum, meckert mit Gott. Eigentlich hört man in die ganze Geschichte nur meckern und komische Dinge tun. Aber trotzdem gebraucht diesen Menschen, der geht in eine Stadt Ninive, dann letzten Endes geht er da, in dem Fischbauch, fängt er an zu prophezeien und es trifft ein, was er prophezeit. Er spricht ein prophetisches Gebet und der Fisch spuckt ihn an Land. Er dankt für seine Errettung, dankt dafür, dass Gott ihn am Leben erhält und dass er die Stadt Gottes wieder sieht. Und es trifft ein. Er ist immer noch Prophet, mitten im Fischbauch. Und sogar dieser Fischbauch, wissen wir ja, das ist ein Zeichen, Jesus nimmt das, ein Zeichen auf Jesus, den Messias, der 3 Tage in den Schuld da in den Unterwelten zugange war, in seinem Tod und dann auferstanden ist. Selbst in diesem ungehorsamen Zustand nimmt Gott diese Propheten, den er berufen hat, für eine Aufgabe gesetzt hat und benutzt das. Das ist jetzt mal, finde ich, starker Tobak. Und dann geht er in diese Stadt, 120.000 Leute Stadt, im alten Orient, das ist wirklich eine Hausnummer, und alle 120.000 Leute bekehren sich. Also dieser Mann hatte eine Gabe Gottes. Und Gott hat diesen Menschen haben wollen. Weswegen auch immer. Die Doofen und die Blöden benutzt Gott anscheinend. Ja, wirklich. Und auch mich. Hurra. Ja, man fragt sich doch, Herr, hattest du denn keinen anderen zur Verfügung als diesen Typen? Aber Gott hat es getan. Durch diesen Typen. Wirklich. Ist doch erstaunlich alles. Erstaunliche Dinge stehen in diesem Buch. Ja, und da ist die Frage. Also man kann es verdrängen. Man kann es auch andersweitig auslegen. Man kann zum Beispiel evangelistisch begabte Menschen haben eine super Verkaufsgabe. Die drehen dir alles an. Die drehen dir Tupper an und die gehen in die Wirtschaft und die drehen dir alles an. Eigentlich hätten sie der Welt von Jesus erzählen sollen, aber die Gabe ist ja da. Die können dir alles andrehen. Supi. Und da ist die Frage, wirklich der Berufung, wenn man so eine starke Gabe hat in seinem Leben, ist wirklich, wäre es vielleicht mal an der Zeit zu fragen, Herr, soll ich die hier einsetzen eigentlich und einen Haufen Zaster verdienen oder hast du noch irgendwas anderes für mich? Könnte es sein, dass man kann auch diese Gabe, man kann sich mit anderen Dingen beschäftigen, das geht super auch. Man kann sich beschäftigt halten, das geht auch ganz toll im christlichen Rahmen. Oh, das gibt so viele Kreise und Aktionen, wo man mitmachen kann, tüdelüdel. Man kann sich, glaube ich, 7 Tage die Woche christlich beschäftigen. Hilft uns selbst und der Welt nicht so wirklich viel, wenn das trotzdem an dieser geistlichen DNA vorbei ist. Und Johannes Justus hat mal gesagt, die größten Kritiker von Pastoren sind Menschen, die selbst eine pastorale Begabung haben. Die aber nicht ausleben. Und das ist bitter. Wenn man wirklich diese Gabe in sich brennen hat und sie dazu nutzt, andere Leute, die vielleicht nicht so toll sind, mag ja sein, aber die gehorsam waren, dann zu kritisieren. Das ist echt bitter. Und das davor bewahre uns Gott. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Aber wenn wir die ausleben, egal wie klein und doof mit Hut wir sind, dann gibt es nichts Tolleres, als diese Menschen zu sehen, die wirklich hingegangen sind und ihre Gaben einsetzen und sagen, hier, 5 Boote und 3 Fische habe ich. Macht was draus. Und 5000 werden satt. Das ist wirklich ein starkes Ding, wenn wir anfangen, unsere Gaben zu leben und unsere Gaben einzusetzen für das Reich Gottes. Und in diesem Familienunternehmen Gottes, da gibt es so viel Raum und da gibt es so viel freie Posten. Das ist eine starke Sache. Ralf und ich, wir werden manchmal gefragt, fällt es euch denn nicht schwer, jetzt hier alles aufzugeben? Und ich muss sagen, Zeugs hinter mir zu lassen, das fällt mir nicht schwer, uns beiden nicht. Zeugs gibt es überall auf der Welt, also ob hier oder in Lateinamerika. Also Krams gibt es überall, das kriegt man auch schnell wieder. Sein Haus zugerümpelt. Das hat uns jetzt fast 3 Jahre gedauert, bis wir unser Haus mal entrümpelt haben. Also Zeugs gibt es überall. Was mir ein bisschen schwerfällt, sehe ich auch zu, ist, unsere 3 Kinder hinter uns zu lassen und unsere Schwiegertochter. Das fällt schon schwer, aber ich glaube nicht, dass man Gott was schenken kann. Ich glaube, dass er das irgendwie ausfüllen wird, und zwar besser, als würden wir nie gehen. Diese Lücke, die wir hinterlassen eine Lücke, ja, bei unseren Kindern. Vielleicht werden wir die ersten Enkelchen nicht zu fassen kriegen, zu sehen kriegen. Wahrscheinlich, könnte gut sein. Man weiß es alles nicht. Aber ich glaube, dass Gott das gebrauchen wird und mehr Segen rauftun wird. Gibt es ja sogar auch Verheißungen darüber, dass wenn man bereit ist, was ihm auszuliefern, was zu opfern, dass er das besser macht, als hätte man das nie getan. Insofern, fällt es euch schwer? Nein, wir können es kaum erwarten. Also nächsten Juli geht es los nach Peru, endlich. Was lange währt, wird endlich gut. Unser Auftrag, Zeugen zu sein bis an die Enden der Erde. Ja, und das ist ziemlich die Enden der Erde, weil die Leute, mit denen wir da zu tun haben, Ralle wird es gleich zeigen in den Bildern, das sind indigene Pastoren aus dem Tiefland, aus dem peruanischen Tiefland. Und in diesem Tiefland gibt es tatsächlich noch unerreichte Völker, die wir aber als Bleichgesichter nie zu sehen kriegen, wäre auch viel zu gefährlich, weil die dann leider aussterben. Also unsere Krankheiten würden den halben Stamm killen. Das ist nicht gut. Aber diese Leute aus den Stämmen, die werden ausgebildet und die können dann hingehen. Und das finde ich, also das bewegt mich ganz stark. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Und damit ihr auch ein bisschen was davon habt, Film ab.